Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Ein letztes Mal in dieser Saison schauen wir auf ein Rennwochenende der Formel E voraus. Es geht erneut in das Exhibition Center von London, in dem sich noch die Team- sowie die Herstellermeisterschaft entscheiden wird. Alles zum Finale sowie unsere Tipps und das Grid Dummies Quiz gibt es jetzt. Mein Name ist Luca Storms und ich grüße euch zur neuesten Ausgabe. Und damit nochmal ein Hallo und herzlich willkommen. Vorschau London E-Prix, das Ganze, wie gesagt, schon in Exhibition Center zu London. Und mit dabei in dieser Folge ist wie immer auch unser Mann von eFormel.de, nämlich Tobi Wirz. Hallo Tobi.
Hallöchen Luca, grüß dich.
Fährst ja wieder hin, beziehungsweise fahren ist relativ, fliegen ist da eher wahrscheinlich das Stichwort. Gibt's da immer so etwas Besonderes? Ich meine, London ja auch schon jetzt wieder länger Teil im Formel-E-Kalender, was man aus deiner Sicht besuchen kann, dann doch zwischen einem sehr spannenden und vor allen Dingen auch hektischen Rennwochenende.
Ja, am Rennwochenende muss ich jetzt zugeben, insbesondere für uns Journalisten jetzt eher weniger. Es wird abends relativ spät im Media Center. Da ist man dann froh, wenn man dann noch was essen geht. Vielleicht am Donnerstag oder am Freitagabend, wo noch relativ wenig zu tun ist, dass man dann vielleicht mal aus dem Bereich des Messecenters raus ein bisschen mehr in die Innenstadt von London kommt und da auch mal tatsächlich in einen Pub geht und ein Bier trinkt beispielsweise. Das ist ganz nett in London. Da gibt's genügend Möglichkeiten, wenn man einmal in der Stadt ist, aber muss natürlich auch sagen, Docklands bzw. das Excel ist schon ein bisschen außerhalb, da muss man doch schon 20 Minuten mit der U-Bahn beispielsweise fahren, um in die Innenstadt zu kommen.
Das zu diesem Exhibition Center, wie es heißt, der war ja auch bei den Olympischen Spielen 2012 ein großes Thema, aber großes Thema ist in der Formel E auch dieses Rennwochenende sowie auch der Newsüberblick und den gibt's jetzt für euch.
Neues Team. Nick Cassidy hat bekannt gegeben, Jaguar am Saisonende zu verlassen.
Neue Farben. McLaren tritt mit einer Sonderlackierung bei seinem letzten Rennwochenende in London an. Die Autos des Teams und die Rennanzüge der Fahrer sind blau statt in Papaya-Farben.
Und neuer Teamchef. Der bisherige McLaren-Teamchef Ian James soll einem Medienbericht zufolge in der kommenden Saison neuer Teamchef bei Jaguar TCS Racing werden. Der Brite folgt auf James Barclay, der seinerseits von Jaguar zum Langstreckenprogramm von McLaren wechselt.
Und dann stellt sich bei unserem heißesten Thema aus dem Paddock, nämlich die Frage, wer wird denn jetzt Weltmeister, nachdem die Fahrerweltmeisterschaft ja bereits schon zugunsten von Oliver Rowland in Berlin entschieden worden ist, gibt es aber noch zwei Titel zu verteilen, nämlich in der Teamweltmeisterschaft und in der Herstellerweltmeisterschaft ist noch alles offen. 228 zu 205 steht es für Porsche bei den Teams, folglich hat man damit 23 Punkte Vorsprung. Tobi, wie ist es denn möglich, dass Porsche sich diesen Titel denn nach Hause holen kann?
Das ist gut möglich, vor allem ist es schon am Samstag möglich, denn dafür müsste Porsche den aktuellen Vorsprung, den sie haben, um 25 Punkte ausbauen, also auf 48 Zähler. Und das geht relativ einfach in der Formel E mit einem Sieg eines Porsche-Fahrers. Und gleichzeitig natürlich, beide Nissan-Fahrer dürfen nicht in die Punkte kommen. Dann kann man tatsächlich in Weissach schon nach dem Rennen am Samstag den Teamtitel feiern. Ansonsten müssen sie das halt am Sonntag machen, müssen nur dafür sorgen, nicht zu viele Punkte auf Nissan zu verlieren. Lass uns mal einen Blick auf die Herstellerwertung werfen. Da ist es deutlich enger, denn die vielen Podestplätze, die Taylor Barnard im McLaren geholt hat, die sorgen dafür, dass der Rückstand nicht so groß ist. McLaren ist natürlich ein Kundenteam von Nissan, das heißt, in der Herstellerwertung zählen auch die Punkte, die McLaren geholt hat, für den Hersteller aus Japan. So steht es nur, in Anführungszeichen, 342 zu 335 zugunsten von Porsche, sind damit 7 Punkte Vorsprung. Da muss man sagen, eine vorzeitige Entscheidung am Samstag ist sehr unwahrscheinlich. Porsche muss das Rennen nicht nur gewinnen, sondern braucht auch noch einen zweiten Porsche-Fahrer auf dem Podium, während der beste Nissan-Fahrer zusätzlich noch hinter mindestens 6 Fahrzeugen von 3 verschiedenen anderen Herstellern ins Ziel kommen muss. Das ist jetzt nicht unmöglich, aber das sind schon sehr, sehr viele Wenns, die da erfüllt sein müssen. Sehe ich persönlich nicht. In der Teamwertung ist das aber schon wahrscheinlicher. Luca, was denkst du denn? Porsche gewinnt die Teamwertung, Herstellerwertung vielleicht auch?
Boah, also beides auf einem Schlag zu holen wäre natürlich sehr, sehr gut aus Sicht von Porsche. Ich meine, letztes Jahr die Fahrer-WM geholt mit Pascal Wehrlein und jetzt dieses Jahr würde man die Team- und Hersteller-Weltmeisterschaft holen. Das wäre gar nicht mal so schlecht, vor allen Dingen, weil man ja auch schon im Rahmen des Shanghai-Rennens gesagt hat, okay, wir schielen nur noch auf die Team- und auch auf die Hersteller-Weltmeisterschaft. Also von daher, gute Chancen hat man da auf jeden Fall. Man müsste da auf jeden Fall auch konkurrenzfähiger sein als noch in Berlin, wo man ja die Reifenprobleme hatte und damit dann auch die Effizienz nicht allzu gut im Vergleich zu der Konkurrenz war. Wird spannend. Also ich will mich jetzt hier nicht auf einen Tipp festlegen, weil dafür ist es dann zumindest auch gerade in der Herstellerweltmeisterschaft viel zu knapp. Aber vorstellen kann ich mir das auf jeden Fall. Wie siehst du, kann da gerade beim Thema Herstellermeisterschaft noch McLaren aus deiner Sicht eine deutlich große Rolle spielen? Also Nissan damit noch an Porsche vorbeidrängen?
Kann, auf jeden Fall. Also ich sehe es ähnlich wie du, Teamweltmeisterschaft, da sind die Chancen von Porsche schon sehr, sehr groß. In der Herstellerwertung sind es nur 7 Zähler und das ist genau der Unterschied zwischen Platz 1 und Platz 2. Ja, für Platz 1 bekommt man 25 und für Platz 2 bekommt man 18 Punkte. Das sind genau diese 7 Zähler und da kann ich mich nicht festlegen an der Stelle. Ich habe aber so ein bisschen im Gefühl, dass Nissan relativ gut aufgestellt ist und ordentlich Punkte holen wird, sowohl mit dem Werksteam als auch mit McLaren. Und wenn ich mich tatsächlich festlegen müsste, würde ich sagen, es reicht für Nissan, die Punkte in der Herstellerwertung aufzuholen. In der Teamwertung wird allerdings Porsche den Titel holen. Da lege ich mich an der Stelle gerne mal fest.
Und damit blicken wir auf die Stadt und auf die Strecke. Ich glaube, zu London muss man eigentlich relativ wenig sagen. Die Hauptstadt des Vereinigten Königreichs liegt an der Themse und ist mit 14,2 Millionen Einwohnern die drittgrößte Stadt in ganz Europa. Zur Strecke können wir da wahrscheinlich noch mehr sagen. Ein richtiger Stadtkurs ist es hingegen nicht. Auf dem Messegelände des Excel im Stadtteil Docklands im Westen Londons gelegen. Und dabei haben wir dieses Jahr auch, Tobi, dieses Indoor-Outdoor-Spiel, was wir in internationalen Motorsportserien eher relativ selten sehen. Eigentlich ist das das Einzige, wo wir das so in der Form ja auch sehen.
Genau, das gibt's vielleicht im Kartsport schon mal, dass eine Strecke durch die Halle und auch durch einen Outdoor-Bereich führt. Aber im internationalen Motorsport ist tatsächlich das die einzige Strecke, die es so gibt. Ist daher was ganz Besonderes. Leider nicht besonders positiv, muss ich sagen. Es ist schon sehr Mickey-Maus-mäßig. Das heißt, die Strecke ist relativ schmal, relativ eng. Und das wird man, glaube ich, auch am Wochenende wieder beobachten können. Zwar führt der Kurs zwischen der Kurve 19 und der Kurve 5 durch die Messehalle selber. Hier ist auch ganz viel Grip vorhanden, denn der Boden ist da mit einer speziellen Technik behandelt worden, der dafür sorgt, dass die Haftung der Reifen da richtig groß ist. Dann haben wir noch die Kurvenkombination 6, 7, 8. Da ist die Strecke überdacht. Ja, da führt sie im Endeffekt aus der Halle raus, ist schon draußen, aber es ist noch ein Vordach quasi vorhanden und anschließend führt sie einmal um die Messehalle rum auf, wie gesagt, relativ engen Straßen, wo die Fahrzeuge aber auch nicht sehr hohe Geschwindigkeiten erreichen können. Insgesamt ist die Strecke mit etwas über 2 Kilometern Länge die kürzeste Strecke, die wir im aktuellen Formel-E-Rennkalender haben. Wie schon angedeutet, sie ist relativ verwinkelt, extrem langsam. Und das hat natürlich zur Folge, die Fahrzeuge brauchen deutlich weniger Energie. Und damit die Fahrer nicht von Anfang bis Ende Vollstrom geben können, hat die FIA sich zusammen mit der Formel E was überlegt. Sie nehmen den Fahrern nämlich Energie weg, die ihnen eigentlich zur Verfügung steht. Nur 27 Kilowattstunden Energie statt ansonsten 38,5 haben die Fahrer daher zur Verfügung. Noch ein Wort kurz zum Attack Mode, den wird es natürlich auch wieder geben. Auf der Außenseite von Kurve 16, das ist die Rechtshandnadel nach der einigermaßen langen Geraden, sag ich mal, die im Außenbereich vorhanden ist. Luca, überholen ist natürlich schwierig in London. Sag doch mal, wo geht's denn tendenziell am besten?
Tendenziell am besten geht's in Kurve 1, also direkt nach Start und Ziel, gerade beim Start sehr beliebt, aber da wird's auch traditionell auch gerne mal sehr, sehr eng und es kann zu Kontakt führen. Kurve 11, also vor der Schikane, ist auch noch eine gute Möglichkeit und auch die Kurve 16, nämlich vor der Haarnadel, da heißt es dann auch in mit Attack Mode oder vielleicht auch mit Pit Boost, also sich da taktisch möglicherweise auch in diesen Kurvenkombinationen einen Vorteil zu verschaffen und damit vielleicht auch mehrere Positionen gut zu machen, denn wie gesagt, überholen ist relativ schwierig. Heißt also, wenn man mehrere Konkurrenten direkt in einem hinter sich lassen kann, umso besser.
Und wo du es ansprichst, Pit Boost, das ist natürlich wieder mal ein Thema, wie bei jedem Doubleheader, den wir in dieser Formel E-Saison haben. Am Samstag wird es einen Pflichtboxenstopp geben. Jeder Fahrer muss einmal an die Box kommen und da für 30 Sekunden lang sein Auto aufladen lassen. 34 Sekunden beträgt die Mindeststandzeit für den Boxenstopp und auf die Art und Weise wird es vielleicht auch ein paar mehr Überholmanöver geben, weil die Fahrer tatsächlich das als taktisches Mittel einsetzen, um so an der Box, an einem Konkurrenten vorbeizukommen, den sie vielleicht auf der Strecke nicht unbedingt überholen können. Wir hatten das Thema schon ein paar Mal. Die Strecke relativ eng, sehr kurvig, überholen schwierig, ohne Kontakt sehr schwierig sogar. Und wir haben ja in der Vergangenheit auch schon diverse Situationen erlebt, wo ein Überholmanöver auf dem Kurs nicht gut ausgegangen ist. Von daher wieder zwei unterschiedliche Rennen Samstag mit zusätzlichem Boxenstopp, wo wir wie immer bei Formel-E-Rennen mit Pitboost deutlich mehr Action erwarten. Sonntag hingegen tendenziell etwas weniger Action. Immerhin wird das Wetter diesmal keine so große Rolle spielen, Luca. Wie sieht denn die Vorhersage für das Wochenende aus?
Sommerliche für englische Verhältnisse, 22 respektive 23 Grad sind zu erwarten. Stand nämlich am Montag, wo wir es ja gerade hier aufzeichnen, trocken. Lediglich am Samstagmorgen soll es ein bisschen Regenwahrscheinlichkeit geben, also jedoch höchstens ein paar Tropfen, die es dann auf dem Boden gibt. Aber wird sicherlich kein Fall für Regenreifen sein. Ich meine, die gibt's ja in der Formel E sowieso nicht. Also wäre das, egal ob Monsun oder ein paar Schäuerchen, eh kein Thema für die Formel E. Da sie aktuell, wie gesagt, nicht gibt, aber das Thema haben wir schon öfter mal hier aufgegriffen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wer gewinnt in London? Es gibt einmal, du hast schon erwähnt, das Samstagsrennen mit Pitboost und einmal Sonntagrennen ohne. Und da haben wir ja schon oft gesehen, dass es dort unterschiedliche Kräfteverhältnisse gibt. Tobi, wen siehst du denn in London auf dieser engen Streckenkombination vorne?
Ich sehe tatsächlich am Samstag einen Heimsieg des frisch gekrönten Champions, Oliver Rowland, der schon einige Rennen nicht mehr gewonnen hat, ja, muss man ja auch mal so sagen, sehr stark am Saisonbeginn gewesen, dann so eine kleine Flaute, zumindest was Siege angeht, der wird genau wie in der letzten Saison nochmal zurückschlagen und tatsächlich sich auch da vor seinen Fans feiern lassen. Das zweite Rennen, da habe ich auch einen Briten stehen, der einen Heimsieg feiern wird, aber tatsächlich einen Briten mit Porsche-Antrieb, nämlich Jake Dennis. Der ist in London immer schon stark gewesen, sehr erfolgreich da gewesen, hat da ja auch 2023 seinen WM-Titel in der Fahrerwertung geholt. Ich glaube, dass Jake Dennis die Saison mit einem Erfolgserlebnis abschließen wird und das Sonntagsrennen gewinnen wird. Und Luca, wen tippst du als Sieger in London?
Zum Thema Jake Dennis wollte ich noch zufügen, letztes Jahr so ein bisschen auf Rumpelkurs unterwegs gewesen, aber jetzt seine Strafpunkte jetzt endlich verfallen, also von daher wäre ein Erfolg umso besser.
Genau, alle 6 Punkte, die er letztes Jahr geholt hatte, sind seit heute, glaube ich, verfallen.
Umso besser für Jake Dennis und da wäre ein Erfolg nicht schlecht. Ich habe es ein bisschen anders getippt, Samstag gewinnt und damit wäre es dann in der Herstellermeisterschaft sehr, sehr interessant für den Sonntag, nämlich Taylor Barnard. Wäre auch für ihn ein Heimsieg und für McLaren ein Riesenschritt zusammen mit Nissan die Herstellerwertung möglicherweise einfahren zu können. Am Sonntag sieht's dann hingegen wieder anders aus, also habe ich mal so ein bisschen gleich verteilt, denn Tictum, der seinen nächsten Sieg in der Formel E feiern kann. Ich meine, Sonntag, zwar werden wir nicht viele Überholmanöver sehen, aber in der Qualifikation ist der Cupra Kiro eigentlich auch mal gut unterwegs, vor allen Dingen mit Dan Tictum und wer weiß, was da ja auch für die Mannschaft möglich sein wird. Ich meine, die Saison bisher ja, wenn man überlegt, wie es letztes Jahr gelaufen ist, auf jeden Fall deutlich verbessert. Und deutlich verbessern könnt ihr euch auch noch im Tippspiel unter www.kicktipp.de/formel-e. Gibt's weiterhin noch die Möglichkeit mitzumachen, Tagessiege einzufahren und spannend bleibt es da auch und auch wie es da ausgeht, das klären wir dann in der nächsten Folge. Was wir auch klären müssen, ist der Zeitplan. Erstes, zweites freie Training und die Qualifyings. Großes Thema, wie immer. Zeitverschiebung ja zum Glück nicht. Das ist ja nur aus unserer Sicht eine Stunde. Aber ich glaube, das kriegt man ja relativ schnell geregelt. Tobi, wann fahren denn die Renner rund um dieses Messegelände?
Das erste freie Training, das haben wir traditionell schon fast am Freitagnachmittag, 16 Uhr deutscher Zeit, gibt's zum ersten Mal Racing in London. 40 Minuten wird das freie Training dauern. Am Samstag geht's dann weiter zu doch sehr humanen Zeiten für Zuschauer in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Um 11 Uhr beginnt das zweite freie Training. Erneut geht's über 40 Minuten und um 13.20 Uhr beginnt dann das Qualifying mit anschließender Duellphase. Rennstart am Samstag, ja, Pitbus-Rennen über 37 Runden ist um 18.05 Uhr mitteleuropäische Zeit. Sonntag ist der Zeitplan quasi gespiegelt. Das dritte freie Training um 11 Uhr, Qualifying und Duelle auch wieder um 13.20 Uhr. Und das Rennen, dieses Mal nur über 34 Runden, beginnt ebenfalls um 18.05 Uhr. Sonntag natürlich dann kein Pitboost-Rennen. Und Luca, wo kann man denn, wenn man nicht in London vor Ort ist, die Rennen hier in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfolgen?
In Deutschland im Free TV gibt's das bei DF1, die übertragen an diesem Wochenende nämlich Qualifying und das Rennen live im TV, sowie auch im Stream abrufbar bei Servus TV On, sowie auch dann, wenn man das Rennen verpasst haben sollte, auch noch abrufbar auf dieser Plattform. Die freien Trainings gibt es dann im Stream bei eformel.de zu sehen, also da gibt's das auch schön zu verfolgen. Kommen wir zu Österreich, die Zuschauerinnen und Zuschauer dort. Dort überträgt Servus TV auch traditionell, aber das Qualifying wird wegen der Superbike-Weltmeisterschaft und dem Tennisturnier aus Kitzbühel nicht live gezeigt. Linear gibt es das Qualifying am Samstag gar nicht zu sehen und am Sonntag erst zeitversetzt ab 15 Uhr. Deshalb logischerweise für euch der Stream bei Servus TV On ganz wichtig. Gibt's in Deutschland, in Österreich und auch in der Schweiz. Und für die Schweizerinnen und Schweizer unter euch, dort läuft die Formel E in diesem Jahr auch dann für die Swisscom-Kunden bei dem TV-Kanal Blue Sport. Außerdem kommen wir europaweit zu sprechen. Urlaubszeit ist ja auch gerade angebrochen. Auf dem Pay-TV-Sender Eurosport 2 gibt's das abrufbar, sowie auch bei dem kostenpflichtigen Streamingdienst Discovery Plus und bei DAZN. Da haben wir jetzt aber mittlerweile so ein bisschen gelernt, da auch nochmal danke für den Hinweis, dass DAZN nur tatsächlich in Deutschland, Österreich und Schweiz möglich ist, dort auch das Bild respektive dann auch den Stream abrufbar zu machen. Das liegt ein bisschen an den Rechten, die dort ja auch ausgeschrieben worden sind. Aber das wäre jetzt ein bisschen zu technisch, das nochmal zu detaillieren. Aber wie gesagt, DAZN nur Deutschland, Österreich und Schweiz, ähnlich wie es ja auch bei Servus TV On ist. Und natürlich gibt's auch wieder alles für euch nachzulesen, nämlich im Formel E Live-Ticker, also alles vom ersten freien Training bis zum allerletzten Rennen der Saison 2024-25, nämlich im Live-Ticker auf eformel.de. Und mit dem Teleskop blickt Tobi heute auf den Fahrermarkt.
Tobis Teleskop. E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E. Das erste Puzzleteil ist offiziell gefallen. Nick Cassidy hat am Montagnachmittag den Abschied von Jaguar offiziell verkündet. Gerüchten zufolge soll er bereits bei Stellantis unterschrieben haben und nächste Saison für das Team MSG Racing an den Start gehen. Unklar ist jedoch noch, ob das Team dann auch noch den Namen Maserati tragen wird, wie es aktuell der Fall ist. Wir erwarten allerdings in den kommenden Tagen neben der offiziellen Bekanntgabe von Cassidys Zukunftsplänen auch Informationen über die Zukunft von einer Reihe von weiteren Piloten. Taylor Barnard, Antonio Felix da Costa, Jean-Éric Vergne, Stoffel Van Dorn, Jake Hughes und Jake Dennis. Dem Vernehmen nach sind dies alles Kandidaten für einen Sitz bei einem derzeit noch rivalisierenden Team. Luca, ich möchte mal die Frage an dich stellen. Was ist denn für dich aktuell das größte Fragezeichen in der Silly Season?
Also das größte Fragezeichen für mich in der Silly Season, was Fahrer angeht, ist natürlich Taylor Barnard. Ich meine, das Team ist vor dem Aus. Wie gesagt, ein Rennwochenende haben sie noch zu fahren. Aber danach geht's für McLaren ja nicht weiter. Die Teamlizenz geht ja dann zurück an die Formel E. Und da stellt sich halt die Frage, wo er runterkommen wird. Es gab viele Gerüchte auch um den Berlin E-Prix. Aber so richtig durchblicken kann man das nicht, finde ich, bei ihm. Dass er verbleiben wird in der Formel E, das scheint wohl relativ klar. Aber wo es ihn dann hintreiben wird, ist halt die große Frage. Ähnlich wie es dann eigentlich bei Nick Cassidy weitergeht. Ich glaube, je nachdem macht es der auch abhängig, wo der eine hingeht, folgt der andere drauf. Aber das kann ich bisher auch noch nicht so wirklich einordnen. Deswegen wird spannend sein. Ich meine, klar, die alteingesessenen, sage ich einfach mal, Da Costa, Joe-Eric Vern, das wird auch noch ein ganz großes Thema. Vor allen Dingen, was dann dort auch über den Sommer passiert. Was siehst du so als großes Fragezeichen? Vielleicht was ganz anderes?
Das große Fragezeichen wird sein, wer denn den zweiten Sitz bei Jaguar übernimmt neben Mitch Evans. Da hört man ja, soll Antonio Felix Da Costa eigentlich der Wunschkandidat sein. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass der Portugiese wohl auch für die kommende Saison noch einen Vertrag bei Porsche haben soll. Und ist die große Frage, ob ihm denn erlaubt wird zu gehen. Vor dem Hintergrund ist natürlich die Kollision zwischen Wehrlein und Felix Da Costa im ersten freien Training von Berlin nochmal in einem ganz anderen Licht zu sehen. Ich weiß nicht, ob man es mitbekommen hat, aber wir hatten das Thema ja auch im Paddock-Geflüster. Aus der Familie von Antonio Felix Da Costa gab es ein paar doch sehr abfällige Kommentare über Pascal Wehrlein infolge des Unfalls. Und einer der Kommentatoren ist der Halbbruder von Antonio Felix Da Costa, der auch gleichzeitig sein Manager ist. Das sorgt schon in den Medienkreisen dafür, dass ein Verbleib von Antonio Felix Da Costa als eher unwahrscheinlich angesehen wird. Ob das tatsächlich so ist, ob man sich vielleicht nochmal zusammenrauft, wir wissen es nicht aktuell, können an der Stelle nur spekulieren. Ich glaube, in den kommenden Wochen werden wir es erfahren und dann dürfte auch klar sein, wie es für viele andere Fahrer weitergeht. Denn ich glaube, wir haben im Moment so ein bisschen eine Hängepartie, wo ein paar Fahrer darauf warten, was denn andere Fahrer machen, um möglicherweise frei werdende Cockpits dann selbst belegen zu können. Erfahrene Fahrer, wie du eben angesprochen hast, ich glaube, Sam Bird, von dem werden wir uns zumindest als Stammfahrer mit dem London E-Prix verabschieden müssen. Er hatte schon mal in Berlin so ein bisschen angedeutet, dass relativ spät erst festgestanden hat, dass das Team doch nicht weitermachen wird, dass man keinen Investor gefunden hat. Und es klang danach, als ob für ihn da die Türen, die möglicherweise offen gewesen wären, vielleicht schon zu waren. Ist an der Stelle natürlich auch Spekulation, müssen wir tatsächlich abwarten. Aber ich glaube, wir können eines sagen, so interessant wie die Silly Season ist in dieser Saison, so viele mögliche Wechsel, wie es in den kommenden Wochen geben wird, das hatten wir lange nicht mehr. Und da kann man sehr gespannt drauf sein, was an dieser Stelle alles jetzt doch passieren wird.
Was auch immer in diesen Folgen passieren wird, ist das berühmte Grid-Tunnies-Quiz, das wir immer machen bei einer Vorschau und bei News-Episoden. Deswegen lohnt es sich dort ja auch immer, seinen Wissensstand auch abzurufen. Und das machen wir wie immer. Und auch wie immer darf starten Tobi mit seiner ersten Frage.
Wir fahren ja in London. In London hatten wir schon einige Rennen. Kannst du mir denn sagen, wer denn in der britischen Hauptstadt der nach Punkten erfolgreichste Formel-E-Fahrer bislang ist?
Du rechnest die allerersten Rennen im
Battersea Park.
Battersea Park, rechnest du auch mit drin?
Also. Ich rechne alle London-Rennen, die stattgefunden haben, sind 12.
Klar, die am meisten mitgefahren sind, haben zumindest die Möglichkeit, ganz große Punkte eingeheimst zu haben. Deswegen, ich sag jetzt mal Sam Bird.
Sam Bird hat einmal in London gewonnen. Und zwar das zweite Rennen, was dort stattgefunden hat, in Saison 1, das Saisonfinale. Es war aber auch sein einziger Sieg und sein einziges Podium. Daher ist die Antwort leider nicht richtig. 63 Punkte hat er geholt. Deutlich mehr Punkte, nämlich 112. Hat ein Fahrer geholt, der 2 Siege, 2 zweite Plätze und einen dritten Platz in London geholt hat. Und das ist niemand Geringeres als der erste britische Formel-E-Weltmeister, den wir hatten, nämlich Jake Dennis. Kann ich dir leider keinen Punkt für geben.
Gut, dann bleibt's beim 0-0. Dann frage ich dich zum aktuellen Weltmeister, nämlich zu Ollie Rowland. Der gewann ja letztes Jahr am Sonntag das Rennen von London. Das war sein zweiter Erfolg in der Saison im letzten Jahr. Wie viele Karrieresiege hatte er denn nach seinem Erfolg in London?
Also Oliver Rowland hatte auch schon in Berlin gewonnen 2020. Das war sein erster Karriereerfolg. 2020 in Berlin, das war die Nummer 1. Danach kam, glaube ich, längere Zeit erstmal nichts. Da war der Nissan ja nicht so stark, dann war er bei Mahindra, die waren auch nicht so stark. Und dann, glaube ich, hat er tatsächlich erst in der letzten Saison wieder gewonnen. Und zwar in Misano und London. Das müsste also sein dritter Karriereerfolg gewesen sein.
Genau, das ist richtig. Der dritte Sieg seiner Formel-E-Karriere war es. Das war gleichzeitig auch damals der 19. Sieg für das Nissan-Team. Und das gilt für dich dann auch für den ersten Punkt in diesem Quiz. Damit 0-1 aus meiner Sicht. 1-0 für dich, Tobi.
Okay, Luca, meine nächste Frage bezieht sich wieder auf Statistiken in London. Wir haben einen Fahrer aktuell im Fahrerfeld, der ist 8-mal schon in London gestartet und ist jedes Mal bei diesen 8 Starts auch am Ende in die Top 10 gekommen. Kannst du mir sagen, welcher Fahrer das ist?
Also ausgefallen ist er auch nie. Oder ist er immer in die Top 10 gekommen, wenn er durchgekommen ist?
Ist nie ausgefallen und ist nie außerhalb der Top 10 angekommen, sondern tatsächlich 8-mal gestartet und 8-mal unter die ersten 10 gekommen.
Ja, du hast gesagt, 12 Rennen gab es. Also kannst du ja schon mal nicht zu den Leuten gewesen sein, die ganz zum Anfang mit dabei gewesen sind.
Das ist richtig, ja. Er ist nicht in Saison 1 und auch nicht in Saison 2 gefahren, sondern alle 8 Rennen, die es seitdem gegeben hat.
Pascal Wehrlein.
Pascal Wehrlein ist absolut korrekt.
Boah.
8-mal in London gestartet, 8-mal in die Top 10 gekommen. Man muss sagen, sehr oft knapp in die Top 10 gekommen. Er ist 4-mal 10. geworden und 1-mal 9. Aber auch 10. oder 9. ist in den Top 10. Von daher letzte Saison natürlich mit Abstand sein erfolgreichstes London-Wochenende mit dem Sieg am Samstag und dem 2. Platz und damit auch dem Gewinn des Weltmeistertitels am Sonntag. Aber richtige Antwort, 1-1.
Stark. Okay, krass, hätte ich nicht gedacht, aber man wusste, letztes Jahr war der gut, deswegen ich war mir nur nicht sicher, ob er vielleicht irgendwie mal ausgeschieden ist, aber na gut. Das ist jetzt egal, 1-1 steht's und dann komme ich zu meiner zweiten Frage. 9 Rennen in Folge hatte damals nämlich ERT in der letzten Saison in der Formel E ohne Punkte verbracht. Wie viele Rennen hat jetzt das Team unter der Flagge Cupra Kiro im Vergleich zum letzten Jahr ohne Punkte ein Rennen beendet insgesamt? Also wie viele Rennen hat man mit 0 Punkten absolviert?
In dieser Saison, wie viele Rennen Cupra Kiro 0 Punkte geholt hat?
Ja.
Wir hatten jetzt 14 Rennen. Dan Ticktum stand 2-mal auf dem Podium, bleiben noch 12. Also Dan Ticktum tatsächlich schon häufiger in den Punkten gewesen diese Saison. Das macht es nicht einfacher für mich, muss ich zugeben. Ich vermute aber, er hat beim Saisonauftakt definitiv keine Punkte geholt. In Sao Paulo, in Mexiko hat er auch keine Punkte geholt. In Jeddah hat er einmal gepunktet, das wären 3. In Shanghai im Regen war er nicht gut, hat sich da auch einmal gedreht. Und in Berlin am Sonntag war er auch nicht so gut. Da gehörte er zu den Porsche-Fahrern, die mit wenig Energie weit zurückgefallen sind. Ich glaube daher, er hat 5 Rennen keine Punkte geholt in dieser Saison. Und da er der einzige Fahrer ist, der für das Team gepunktet hat, David Beckmann wartet jetzt auf seinen ersten Punkt, lautet meine Antwort 5.
Ja, zwar war die Auflistung nicht ganz richtig. Also in Brasilien hat er gepunktet, das auf jeden Fall. Hat dort 4 Punkte nach Hause geholt. Du hast ja gesagt, beim Auftakt war er nicht in den Punkten vertreten, aber tatsächlich waren es 4 Punkte. Aber die Zusammenstellung mit 5 Rennen, die er nicht gepunktet hat, ist absolut korrekt. Nämlich in Mexiko beim ersten Rennen aus Saudi-Arabien ging es ohne Punkte in die Reihung hinein, sowie auch dann beim Rennen aus Monaco, das war nicht am Sonntag, sowie dann, wie du schon aufgezählt hast, in Shanghai ebenfalls am Sonntag und in Deutschland auf dem Tempelhofer Feld von Berlin, nämlich auch am Sonntag. Also von daher, Sonntag muss man noch ein bisschen dran arbeiten bei Cupra Kiro, aber 5 sind es auf jeden Fall und damit ist es dann der nächste Punkt. Damit steht es 1-2 aus meiner Sicht und 2-1 für dich.
Dann hast du die Möglichkeit, bei meiner dritten Frage noch auszugleichen. In London gab es in der Vergangenheit auch bereits mehrere Disqualifikationen. Unter anderem sind auch 3 Fahrer betroffen gewesen, die aktuell noch in der Formel E fahren. Kannst du mir denn mindestens 2 davon nennen, die schon mal eine Disqualifikation in London erlebt haben?
Ist die Frage, ob das eine Disqualifikation war, aber Luca Di Grassi damals mit der spannenden Taktik, während des Safety Cars durch die Boxengasse zu fahren, stehen zu bleiben und dann nach vorne sich zu spülen.
Das ist eine Disqualifikation, ja. Das ist, ich glaube, die Szene für die Ewigkeit, wo Alan McNish dann durch die Boxengasse sprintet, um bei der Rennleitung sich zu beschweren. Ja, Lucas Di Grassi ist korrekt. Dann bräuchte ich noch einen weiteren Fahrer.
Irgendwas Technisches wahrscheinlich. Boah. War nicht damals bei Envision irgendwas? Primi, Cassidy? Ich sag vor 2 Jahren Envision, nämlich Nick Cassidy.
Und der dritte Fahrer? Ich kann es abkürzen, Cassidy ist falsch.
Keine Ahnung. Das ist jetzt alles hier vollkommen geraten. André Lotterer.
2021, beim ersten Rennen, das im Exhibition Center London stattgefunden hat, wurden nach dem Rennen die beiden Nissan-Fahrer disqualifiziert. Beide Fahrer kamen in den Punkten ins Ziel, wurden allerdings disqualifiziert, weil sie zu viel Energie verbraucht hatten. Und die beiden Nissan-Fahrer in der Saison 2020-2021 waren Sebastian Buemi und Oliver Rowland.
Ich wäre zwar über Umwege zu Sebastian Buemi fast gekommen, aber habe mich falsch entschieden. Na gut, dann bleibt es bei dem einen Punkt, den ich hier eingefahren habe. Aber kommen wir zur nächsten Frage, die ich noch für dich habe. Nämlich geht's um den, der sich aller Voraussicht nach verabschieden wird aus der Formel E, nämlich Sam Bird, der ebenfalls sonntags unterwegs war letzte Saison, hat 4000 Rennrunden damals absolviert. Jetzt ist die Frage, wie viele Rennrunden konnte er in dieser Saison, nämlich vor dem Finale in London, absolvieren?
Also es gab in dieser Saison 14 Rennen und insgesamt haben die Fahrer, wenn sie alle Rennrunden hinter sich gebracht haben, über 400 zurückgelegt und das hat allerdings nur Dan Ticktum geschafft. Dan Ticktum ist der einzige Fahrer, der alle Rennrunden in dieser Saison zurückgelegt hat. Sam Bird ist ja ausgeschieden nach der Kollision mit Nico Müller im Berlin-Rennen. Ich glaube, das war sein erster Ausfall in dieser Saison. Kurz vor Rennhalbzeit, würde ich vermuten. Ich weiß leider nicht, wie viele Rennen insgesamt die Saison gewesen sind, aber ich vermute, es dürften so circa 400 sein bei Sam Bird, die seit London letztes Jahr dazugekommen sind.
Ich hätte dir einen Gap gegeben von 20, da du leider deutlich drunter bist. Du hast gesagt 400, ne?
Ja.
Insgesamt gefahrene Rennrunden laut den Statistik-Tab bei den Fahrern bei eFormel.de sind es 4.454, also dürften damit dann 454 Rennrunden dazugekommen sein. Und damit ist leider diese Antwort falsch.
Ah, okay. Ich weiß auch warum. Er lag natürlich nach dem London Grand Prix schon über 4.000. Er hatte nur im London Grand Prix die 4.000 geknackt. Genau. Damit hätte ich natürlich die Runden, die er dann in London noch gefahren hat, letzte Saison noch oben drauf rechnen müssen. Aber okay.
Kleine Fangfrage, ich weiß.
Schon, aber meine Antwort war definitiv nicht korrekt, von daher kann ich absolut nachvollziehen. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich zusammenzähle, glaube ich, habe ich trotzdem gewonnen mit 2-1, Luca.
Ja, absolut korrekt.
Dann habe ich ja nochmal Glück gehabt.
Absolut. Ja, mit weniger Glück, glaube ich, kommt man auch auf die Social-Media-Kanäle von eFormel.de. Nämlich geht das ganz einfach. Also da braucht man keine besonderen Kenntnisse. Geht man auf die Seite eFormel.de, dann geht man auf den Tab Social Media oder rechts, je nachdem, wie ihr unterwegs seid, kommt das direkt sogar angezeigt. Und dort gibt es dann alles, was ihr wissen müsst, auch auf Social Media. Und das heißt dann Instagram, YouTube. Ganz interessant auch immer die Videos von dem Red Bull Media House mit der Kooperation, die es seit dieser Saison gibt. Und da lohnt es sich also immer zu abonnieren oder auf Folgen zu drücken. Also da lohnt es sich auf jeden Fall auch noch weitere Inhalte im Zeichen der Formel E und auch des elektrischen Motorsports zu verfolgen. Ebenso wie diesen Podcast zu abonnieren und auch zu bewerten, wenn ihr das könnt. Auf Spotify und Apple Podcasts ist es ja möglich und weitere Informationen zum Empfang und zu den extra RSS-Feeds gibt es auch bei eFormel.de unter der Sektion Podcasts. Wir sind soweit durch für diese Vorschau-Episode. Das ist die letzte Vorschau, nicht für dieses Jahr. Nämlich haben wir die Testfahrten ja auch noch, aber zumindest die letzte Vorschau für diese Saison. Und damit bedanke ich mich auch sehr herzlich bei Tobi Würz. Ich wünsche auch viel Spaß in London.
Vielen lieben Dank.
Und dann freuen wir uns in der nächsten Folge auch wieder auf sicherlich einige Stimmen und auf ein spannendes letztes Rennwochenende für die Saison 2024-25. Bis dahin, habt eine schöne Zeit und wir melden uns in der nächsten Woche wieder mit der Analyse aus London. Bis dahin.
Ciao.